Heute im No Lawyers Podcast Christian Scherz.
Wir haben nicht selten den Fall gehabt, dass die Vorwürfe, egal in welchem Lebensbereich, sich im Nachhinein als falsch herausgestellt haben, aber dadurch, dass die Medien schon berichtet haben, im Grunde genommen der Mensch gesellschaftlich ein Knockout ist. Das sage ich auch immer den Journalistinnen und Journalisten. Ihr müsst euch bewusst sein, ihr zerstört Lebensentwürfe, wenn ihr im jetzigen Zeitpunkt damit rausgeht, weil es ist noch nichts bewiesen, nichts ist geklärt und ihr wollt schon eine Verdachtsberichterstattung machen.
Herzlich willkommen zu New Lawyers, dem Interview-Podcast von Talent Rocket, mit mir, Magdalena Oehl. Bevor wir zu unserem heutigen Gast kommen, noch ein Hinweis vorab. Als Juristin oder Jurist kannst du dir auf Talent Rocket ein Profil anlegen, mit dem du dich unkompliziert und ohne Anschreiben bei zahlreichen Kanzleien und Unternehmen bewerben kannst. Du hast ebenfalls die Möglichkeit, dein anonymisiertes Profil freizugeben, sodass spannende Arbeitgeber dich kontaktieren können. Gehe deinen nächsten Karriereschritt mit Talent Rocket. Und nun zu unserem heutigen Gast. Professor Christian Scherz ist eine Koryphäe des deutschen Medienrechts. Als einer der bekanntesten Anwälte des Landes vertritt er Mandanten wie Jan Böhmermann und Julia Glöckner, deren Fälle regelmäßig die Schlagzeilen bestimmen. Doch ihm geht es um mehr als prominente Namen. Er begleitet auch Menschen, die plötzlich und unerwartet im Fokus der Berichterstattung stehen und stößt dabei häufig auf juristisches Neuland. Wir sprechen heute mit ihm darüber, wie er in diesen komplexen Bereich kam, was seinen Beruf so besonders macht und wie er mit der ständigen öffentlichen Wahrnehmung umgeht.
Herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, Sie heute im Podcast zu haben.
Grüße, Frau Oehl. Hallo.
Ich starte gleich mal mit meiner Icebreaker-Frage, die immer am Anfang kommt. Was wollten Sie denn eigentlich als Kind werden, Professor Scherz?
Da kommt es darauf an, welches Alter Sie ansprechen. Da ich mit 6 wollte ich Feuerwehrmann werden und mit 16 Rockstar. Und dann so nach dem Abi hatte ich tatsächlich erst die Idee, Journalist zu werden.
Okay, also das Mittlere ist ja eigentlich gar nicht so weit weg von Ihrer jetzigen Tätigkeit, oder?
Das haben Sie gesagt. Ja, natürlich. Ich habe damals in einer Band gespielt tatsächlich und gesungen und auch Songs geschrieben und so weiter und hatte tatsächlich die Idee, dass ich Musik mache mein Leben lang und habe dann auch während des Studiums und Referendariats noch weiter eine Band gehabt und hatte dann tatsächlich, meine ganzen Mitmusiker in der Band waren Profis, das waren wirklich Profimusiker und die haben dann gedacht, musst dich jetzt entscheiden, willst du Anwalt werden oder Jurist oder Rockstar. Und dann habe ich gesagt, naja, da komme ich dann zu sehr auch aus einem bürgerlich-konservativen Elternhaus und dann habe ich mich dafür entschieden. Habe das übrigens auch bis heute nicht bedauert und da ich heute relativ viele Rockstars vertrete, weiß ich manchmal auch gar nicht, ob ich mit denen tauschen will.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Sie haben es ja schon so ein bisschen angesprochen, wie wird man eigentlich Nummer 1 in einem bestimmten Rechtsgebiet? Sobald man anfängt zum Medienrecht zu googeln, taucht eigentlich immer Ihr Name auf. Wie ist der Weg dahin?
Naja, die Zeit hat mal geschrieben, wenn der Name des Anwalts zur Marke wird. Also ich glaube, wenn es um Persönlichkeitsrecht geht, ist mein Name tatsächlich inzwischen Synonym für der hilft. Ja, wie man das wird, das ist natürlich eine lange Geschichte, die auch für junge Juristen vielleicht auch wirklich ganz interessant ist. Zumal ich auch seit 30 Jahren ja an der Universität unterrichte und auch 2 Honorarprofessuren an juristischen Fakultäten habe. Und natürlich auch mit den jungen Juristen immer und Juristinnen immer im Dialog zu der Frage bin. Die fragen mich das natürlich auch. Und es kommen so ein paar Sachen zusammen, die sicherlich in der Addition dazu führen. Zunächst einmal, glaube ich, muss man sich für das, was man macht, auch wirklich begeistern. Und man muss wirklich das gerne machen. Ich hatte neulich mal einen jungen Anwalt, der saß bei mir und sagte, Herr Scherz, an den ersten Monaten, ich komme gar nicht mehr zu meinen Hobbys. Es ist hier so viel Druck. Da meinte ich, dann haben wir beide, glaube ich, unterschiedliche Auffassungen von dem, was wir hier machen, weil ich liebe tatsächlich meinen Beruf. Ich habe natürlich auch gern Privatleben, aber ich mache eigentlich nichts lieber juristisch als das, was ich hier jeden Tag tue. Ich fahre wirklich mit einem Herzblut, manchmal auch mit einer Wut und einem Getriebensein in die Kanzlei oder arbeite von unterwegs. Also ich glaube, man braucht eine große Leidenschaft für diesen Beruf und in dem Fall auch eine große Leidenschaft für dieses Rechtsgebiet, weil ich beschäftige mich ja, wenn man es mal runterbricht, was mache ich eigentlich? Mit dem Menschen. Ich vertrete das Individuum, weil das Persönlichkeitsrecht ist ja nichts anderes als der Schutz des Individuums vor öffentlicher Vorführung, Berichterstattung und so weiter. Und ich habe tatsächlich mich mit der Frage, was muss der Mensch eigentlich hinnehmen, was Mensch und Öffentlichkeit und so weiter schon im Studium beschäftigt, dann in sehr vielen Seminaren, ich habe darüber promoviert, also es kommt zusammen eine große Leidenschaft, ein Getriebensein, sich auch in diesem Bereich, sicherlich auch, ich sage Ihnen ganz offen, ich wollte auch in dem Bereich der Beste werden. Das war schon mein innerer Antrieb, weil ich da nicht so richtig halbe Sachen machen wollte. Also es von einer von vielen Baurechtsanwälten wird oder einer von den 20, 30 bekanntesten Gesellschaftsrechtlern, das ist auch völlig nachvollziehbar und richtig, aber in meinem Bereich gibt es erstens nicht so viele Anwälte und zweitens war das tatsächlich auch ein Bereich, der damals, als ich damit anfing, noch gar nicht so beackert war oder so bekannt war. Medienanwalt als Begriff gibt es wahrscheinlich erst seit vielleicht Matthias Prinz, der ja auch relativ bekannt ist, damals mit Caroline von Monaco und diesen ganzen Royals, die er vertreten hat. Und das war so ein bisschen mein Antrieb. Und dann kommt natürlich auch noch hinzu, Sie müssen auch dann eben später sehr viel arbeiten. Also Sie werden nicht Nummer eins in einem Rechtsbereich oder als Sie werden auch nicht nationaler Top-Anwalt, wie man mich manchmal nennt, wenn man sich nicht diesem Beruf wirklich verschreibt und wenn man nicht wirklich diesen Beruf auch ein bisschen 24/7 ausübt. Also Sie werden, ich glaube insgesamt, egal welchen Beruf Sie machen, ob Sie Hirnchirurg werden, Dirigent oder Anwalt, wenn Sie in einer bestimmten Liga spielen wollen, ist erst einmal auch, es ist einfach sehr viel Arbeit und deswegen ist der Begriff wahrscheinlich Work-Life in meinem Leben oder auch für meine jungen Kollegen, die für mich arbeiten, die haben ein Life sicherlich, aber für mich war mein Work auch immer ein Stück weit mein Life, sage ich ganz offen.
Also auch so ein Appell von Ihnen eigentlich zur Leistung oder zur Lust auf Leistung.
Ja. Also ich sage immer zu meinen Kolleginnen und Kollegen, die bei mir anfangen, du musst den Willen zum Sieg haben und den Willen zum Mandat. Wenn du das nicht hast, solltest du nicht Anwalt werden. Da gibt es auch andere Berufe wie Sachbearbeiter in der Rechtsschutzversicherung. Das sage ich mal immer ein bisschen zynisch. Oder man kann auch, der Richterberuf ist sehr ehrbar, hat ganz andere Arbeitszeiten. Auch der Staatsanwalt hat eine andere Berufsausrichtung, der Inhouse-Lawyer. Und auch der Anwalt, der Associate in der Großkanzlei, macht einen völlig anderen Job als das, was wir hier machen. Wir machen hier Notaufnahme am offenen Herzen der persönlichen Ehre und das jeden Tag. Erstversorgung, wir haben einfach vielleicht 2 Stunden Zeit, 3 Stunden, wenn wir einen Fall reinkriegen, um eine Lösung zu haben. Deswegen, wir machen einen Beruf, der ist dem Anwaltsberuf, wir machen eigentlich einen Job, der ist dem Anwaltsberuf gar nicht so typisch für unseren Beruf, weil die Kollegen im Gesellschaftsrecht, im Familienrecht, im Wirtschaftsrecht, die haben auch manchmal auch Zeit in Ruhe mit Gutachten, mit Prüfungen, sich eine Sache anzugucken, dafür haben wir keine Zeit. Wenn morgen die Bild-Zeitung anruft bei Mandanten, dass sie in 3 Stunden online über irgendeinen Vorwurf berichten wollen, müssen wir sofort handeln.
Wie kann man sich den Vorgang denn dann tatsächlich vorstellen? Ist Ihr Handy so eine 24-Stunden-Handynummer? Also wo jemand auch mal nachts anruft und sagt, mir ist gerade Folgendes passiert. Ich bin an diesem Ort, wurde da fotografiert. Es könnte sein, dass da morgen eine Veröffentlichung zukommt.
Ja, genau so ist es. Also ich kann Ihnen sagen, ich habe gestern bis 23.30 Uhr am Telefon gehangen und seit heute Morgen um 6. Und ich werde jetzt 60 und macht das jetzt in dem Rhythmus 25 Jahre. Ja. Das geht manchmal gar nicht, weil Sie dürfen ja auch nicht vergessen, die rufen Sie ja an in höchster Not, weil entweder geht's um ein privates Schicksal, um eine Krankheit, um eine Trennung oder auch um Vorwürfe im wirtschafts- oder politischen oder sportlichen Bereich. Ich vertrete auch sehr, sehr viele Konzerne und Unternehmen in medialen Krisenlagen. Das Manager-Magazin hat mich ja mal den Kettenhund des deutschen Geld- und Wirtschaftsadels genannt. Ich habe das jetzt nicht, dagegen bin ich nicht vorgegangen, gegen andere Sachen schon, aber Sie können diesen Beruf, Medien, Sie müssen halt in derselben Geschwindigkeit wie das Gegenüber arbeiten. Das sind in Medien, Nachrichtenagenturen, Online-Medien, Social und jetzt auch Social Media. Und da kann ich jetzt nicht feinsinnige Rechtserwägungen am nächsten Tag um 10 Uhr beginnen. Die Zeit haben wir nicht.
Also es geht dann sofort los.
Ja. Aber wissen Sie, es ist natürlich auch, das ist ja das Faszinierende an dem Bereich hier. Ich sage immer, ich kenne den ganzen Backstage-Bereich dieser Republik. Ich weiß, was gerade im Fußball los ist, bei Versicherungskonzernen, in der Politik, wer möglicherweise morgen zurücktreten muss oder wer Probleme mit Spiegelrecherchen gerade hat. Und deswegen kriege ich natürlich Einblicke in diesen Zustand dieses Landes auch. Deswegen glaube ich mich ja auch befugt, mich manchmal auch über das Juristische hinaus einzumischen in die rechtspolitischen Diskussionen und so weiter. Sie kriegen halt Einblicke, die ein Journalist nicht kriegt. Ich sage aber, ich kenne die wirkliche Geschichte. Ihr kennt sie nicht.
Das ist dann im Normalfall auch so, dass der Mandant mit Ihnen dann offen spricht und sagt, das war auch tatsächlich so, aber wir müssen das trotzdem verhindern, dass das in die Öffentlichkeit kommt.
Na, es gibt ja, sehr gute Frage. Es gibt ja zwei Konstellationen. Die eine Konstellation ist die, wobei man mich immer nicht mit einem Strafrechtler vergleichen darf. Ich mache ja, wenn die begleitenden Dinge, und es geht auch nicht nur um strafrechtliche Vorwürfe, Ich habe Mandanten, die sind schwer krank und stehen in der Öffentlichkeit und wollen nicht, dass das öffentlich wird, weil sie dann auch nicht mehr beauftragt werden im Fernseh- und Entertainment-Geschäft zum Beispiel. Ich habe Top-Fußballspieler, die private oder Probleme mit dem Verein haben, wo die Medien auch die verfolgen zu Hause mit Kameras. Ich vertrete sehr, sehr viele Bundes- und Landespolitiker, auch in medialen Auseinandersetzungen, wenn sie angefeindet werden. Auch Hass, Hate Speech mache ich genauso wie Fake News. Also wir sagen, die Grundbedingung meiner Arbeit ist natürlich die, dass die Mandantinnen und Mandanten mir die Wahrheit sagen. Ich sag das dir da auch vorher, wie ich es auch in diesem Film, der über mich gedreht wurde, von der ARD, der letztes Jahr lief, da habe ich es ja ganz klar herausgearbeitet. Du kannst mir alles sagen. Ich mache keine moralischen Bewertungen deines Verhaltens, was du wie falsch gemacht hast, ob du Drogen genommen hast, fremdgegangen bist, Partys gefeiert hast, ist mir wirklich völlig egal, weil ich die moralischen Bewertungen überlasse ich anderen. Das sind ja die Medien immer sehr schnell und auch der politische Gegner. Das alles in der Empörungsgesellschaft sofort moralisch zu bewerten und Rücktritte zu fordern. Ich habe da eine andere Meinung zu. Aber ich erwarte selbstverständlich, dass die mir sagen, was ist passiert, weil sonst kannst du den Job nicht machen. Und der andere Fall, Paul, ist natürlich der, dass mir Leute sagen, das stimmt einfach nicht, was mir hier vorgeworfen wird. Das ist einfach falsch. Und wenn das jetzt öffentlich wird und Gegenstand von Berichterstattung wird, bin ich tot gesellschaftlich. Ich kann meine Karten legen, egal. Und wir haben nicht selten den Fall gehabt, dass die Vorwürfe, egal in welchem Lebensbereich, sich im Nachhinein als falsch herausgestellt haben, aber dadurch, dass die Medien schon berichtet haben, im Grunde genommen der Mensch gesellschaftlich ein Knockout ist. Ja, so. Und das sage ich auch immer den Journalistinnen und Journalisten. Ihr müsst euch bewusst sein, ihr zerstört Lebensentwürfe, wenn ihr im jetzigen Zeitpunkt damit rausgeht, weil es ist noch nichts bewiesen, nichts ist geklärt und ihr wollt schon eine Verdachtsberichterstattung machen. Und deswegen gelingt es uns ja auch, deswegen haben wir auch diesen Namen als Kanzlei inzwischen. Wir sind natürlich schon diejenigen, die als Brandlöscher dann, nicht als Tatortreiniger, sage ich immer, sondern als Brandlöscher, versuchen, Beschädigungen von, also Reputationsschäden für Unternehmen, Konzerne, aber eben vor allen Dingen auch Menschen zu verhindern. Das ist mein Job. Ja, und demgegenüber steht halt immer die Presse und stehen die Medien, die wollen halt berichten, auch weil sie Klickzahlen, Auflage und Einkommen generieren wollen. Das muss man ganz klar sagen. Die Dinge, die um die es geht, werden nicht selten in den Überschriften auch hochgejatzt und in den Vorabmeldungen skandalisiert und schlimmer dargestellt, als das wirklich ist. Ich sage immer, früher hieß es Winter, heute heißt es sofort Schneechaos in der Überschrift. Und das ist eben diese Gesamtgemengelage, die wir im Augenblick in der Gesellschaft haben, dass ich natürlich dadurch, weil die Gesellschaft und weil die Medienlage inzwischen so ist und sich sofort immer alle Dauer empören, wenn irgendjemand was gesagt hat oder irgendjemand was falsch gemacht hat, haben wir volle Auftragsbücher, das kann ich sagen. Ja.
Gibt es da Fälle, von denen Sie sagen würden, die sind Ihnen besonders negativ aufgefallen, wo genau sowas passiert ist und sich dann noch verselbstständigt hat, bevor man tätig werden konnte?
Also ich hatte immer mal wieder Fälle, also oftmals gelingt es uns ja, das zu verhindern, aber es gibt natürlich auch Fälle, Operation gelungen, Patient tot, nee, aber es gibt natürlich Fälle, wo dann berichtet wurde und sich dann im Nachhinein herausstellte, dass Sachen einfach nicht stimmten, aber die Folgen für die Mandanten schon erheblich waren, weil das klebt ja an dir, das wirst du ja auch nicht wieder richtig los, so eine Stigmatisierung in der Öffentlichkeit. Aber die will ich jetzt konkret nicht benennen, weil das konkrete Fälle von mir sind. Und ich wäre ja geradezu bescheuert, wenn ich jetzt einen Fall, wo ein Mandant öffentlich stigmatisiert wurde mit einem Vorwurf, jetzt nochmal erwähne, weil dann würde ich mich ja daran sogar beteiligen. Stimmt. Verstehen Sie? Also
ja, genau, dann
dem möchte ich nicht,
tragen wir dazu bei, dass nicht vergessen wird oder kein neues Narrativ darüber gefunden wird. Das verstehe ich. Jetzt gibt's ja doch einige Medienrechts- oder Persönlichkeitsrechtsanwälte, aber ganz viele kommen nur zu Ihnen und wollen auch nur zu Ihnen. Was ist denn so Ihr persönliches Geheimrezept oder das, was Sie nochmal vielleicht ein bisschen anders machen als alle anderen und dadurch auch besser machen?
Also, das klingt jetzt vermeintlich bescheiden. Ob ich es besser mache, das mögen bitte andere beurteilen. Sicherlich haben die recht, dass unsere Mandatierungslage schon so ist, dass wir sehr, sehr viele der öffentlichen Personen in diesem Land vertreten. Also Politiker aller Parteien bis auf die AfD, die vertrete ich nicht, die halte ich für Brandstifter, denen werde ich meinen Intellekt nicht zur Verfügung stellen. Es gab mal die Idee einer großen deutschen Wochenzeitung, die wollten mich monatelang begleiten und ein Porträt über mich schreiben mit dem Ziel, Herr Schatz, wir wollen Ihr Geheimnis, genau dieses Geheimnis erklären. Und da habe ich gesagt, ich kenne das Geheimnis ein Stück weit, aber ich will gar nicht, dass ihr es wisst, weil das ist ja mein Geheimnis. Das ist ja so, als wenn ich wenn Coca-Cola die das Rezept verraten würde. Verstehen Sie? So. Aber ich will es mal so vielleicht etwas allgemeiner formulieren. Ich gehe in diese Sachen einfach rein, die bei mir auf dem Tisch liegen. Ich gucke bei diese Sachen, ich fresse diese Akten und ich sag mal so, ich nehme diese Menschen in so einer Krisenlage auch wirklich an die Hand. Ich versuche die wirklich in dem Moment ganzheitlich zu betreuen. Mitunter muss ich aber Profis auch hinzuziehen, wie Psychologen, wenn die in medialen oder öffentlichen, wenn die durchs Stahlbad gehen, sage ich immer in der Öffentlichkeit. Aber ich habe, das ist, wenn man es jetzt pathetisch formuliert, meine humanistische Grundgesinnung. Ich habe schon eine Liebe zum Menschen und bin der Auffassung, mit Erasmus von Rotterdam, ich muss leider jetzt mal so grundsätzlich und rechtsphilosophisch werden, der Mensch ist das Maß aller Dinge. So. Und dieses Verständnis ist uns in der medialen Gesellschaft abhanden gekommen. Und ich sehe mich als jemand, der als vielleicht einer der wenigen versucht, das noch aufrechtzuerhalten, dass nur weil man einen Fehler gemacht hat, man nicht öffentlich sofort völlig vernichtet wird. Und das treibt, da habe ich auch, vielleicht, okay, das will ich noch ergänzen. Und ich habe dann manchmal auch eine richtige Härte und Wut, um für die Mandanten wirklich rauszureiten und das Ding nach Hause zu fahren. Ja.
Also eigentlich ist das ja gar nichts rein Juristisches dann auch, oder? Also nee, im Umgang mit den Mandanten spielt Menschlichkeit, auch Umgang miteinander eine riesengroße Rolle.
Ich glaube ja. Und das ist ja etwas, was man uns als Juristen überhaupt nicht beibringt in der Ausbildung, wie man auch so viele andere Sachen uns nicht beibringt in der Ausbildung, wie zum Beispiel öffentlich reden oder einfach mal, ich sage mal zu meinen Studentinnen und Studenten, nutzt die Möglichkeit, im Seminar einen Vortrag zu halten, weil bis zum zweiten Staatsexamen werdet ihr nicht wirklich groß lernen, vor einer Gruppe in einem Raum, in einem Gerichtssaal zu reden. Aber ihr verdient später euer Geld mit dem gesprochenen Wort und nicht mit dem geschriebenen. Ja, es ist ja klar, dass ich jetzt nach so vielen Jahrzehnten inzwischen auch eine große Empathie, aber auch Erfahrung habe, wie gehst du in solchen Situationen mit, gerade auch Menschen aus dem öffentlichen Leben, die ja auch gewohnt sind, dass die Leute dann staunen, wenn sie da plötzlich sitzen. Oder ich halte es mit einem guten Freund von mir, der immer sagte, behandle Stars wie einfache Menschen und einfache Menschen wie Stars. Da kannst du nicht so viel falsch machen. Man muss die einfach dann in dem Moment ganz normal nehmen, wie sie sind. Sie sind einfach Menschen, die gerade Sorge haben, dass es Eingriffe in ihre Privatsphäre gibt, dass es Vorwürfe gibt, die sie öffentlich stigmatisieren und so weiter. Und in dem Moment kann ich neben dem Juristischen, was natürlich jetzt erst einmal das Wichtigste ist, den Sachverhalt erfassen, juristisch subsumieren, wie ist die Rechtslage, was kann ich tun? Und das andere ist aber, ich brauche ja den Mandanten, dass der mir nicht wegbricht in der Sekunde oder kollabiert oder was auch immer macht. Und ich sage dann schon nicht selten, ich verspreche dir eins oder ich spreche Ihnen eins, das ist jetzt für Sie eine sehr harte Zeit, da müssen Sie jetzt durch. Auch diese mediale Vorführung erleben Sie als Trauma. Aber es gibt eine Zeit danach und ich glaube, wir kriegen das gedreht und Sie werden in einem Jahr zurückschauen und werden sagen, auch durch dieses Tal bin ich gegangen und habe es geschafft. Und dann kommt jetzt dieser Begriff und damit haben Sie dann auch selber mal eine Resilienz erlebt, die Sie auch stärker macht. Und somit, Sie glauben gar nicht, wie viele Mandanten dann sagen, das hat mich so unfassbar beruhigt, dass du mir das damals gesagt hast, weil ich wusste, ich werde das durchstehen. Und wenn Sie das den Leuten sagen, dann sind die schon mal stabilisiert. Ich nenne das, wie gesagt, Erstversorgung, ja.
Könnte ja auch schon ein kleiner Teil des Geheimrezepts sein.
Ja, aber das Problem ist, das ist aber nicht mein Lieblingssatz, wenn mir ein junger Kollege kommt, das Problem ist, sage ich, so möchte ich den Satz nicht hören, ich möchte die Lösung wissen. Aber das Problem ist bei uns Juristen, wissen Sie, auch wenn man da immer in die Großkanzlei mal so reinkommt und dann ist da die Klimaanlage auf 15 Grad runter und wir Juristen sind nun nicht unbedingt die empathischsten und emotionalsten Menschen, weil unsere Arbeit natürlich erst einmal die ist, einen Sachverhalt zu erfassen und den unter eine Norm zu subsumieren. Das ist ja erstmal eine ziemlich nüchterne sachliche Tätigkeit und deswegen wirft bei uns Juristen ja auch immer eine bestimmte Empathielosigkeit und so weiter vor. Auch wenn ich teilweise in den Gerichtssälen stehe, dann kommen diese Spruchkörper da raus, also gelacht wird wenig, also pff. Ja, es ist halt ein sehr vermeintlich sehr nüchternes Gebiet, in dem man hier arbeitet. Aber ich sage immer den Studentinnen und Studenten, Jura ist das pralle Leben. Es gibt keinen Bereich, den du studieren kannst, wo du zwar erstmal lernen musst, dieses Riesenzeug dir raufzuschaffen für die Staatsexamina. Aber wenn man das einmal gemacht, wenn man fertig ist und man ist Volljurist, beschäftigst du dich ja eigentlich, ob du Richter wirst, Staatsanwalt oder Anwalt, den ganzen Tag mit Real Life. Du musst irgendwelche Fakten, Sachverhalte dir angucken. Du musst lernen, sie auf das Wesentliche zu reduzieren. Ein total spannender Vorgang übrigens, finde ich. Abstraktionsfähigkeit, das können wir Juristen übrigens ganz gut. Also gute Juristen können das ganz gut. Komplexe Sachverhalte auf den wirklichen Kern reduzieren, worum es eigentlich geht. Oder wie mein Sozius immer sagt, wenn man zu den Junganwälten und Junganwältinnen, ihr müsst euch gewahr sein, mit welchem einzigen Argument gewinne ich einen Fall. Hört auf, 70 Seiten abzumetern im Schriftsetzen. Macht den Spot auf das Argument, mit dem wir das Ding gewinnen. So. Und deswegen ist Jura eigentlich total, man kann das auch kreativ betreiben, diese Juristerei. Und das ist vielleicht auch ein Teil unserer Kanzlei, dass wir das schon, wir uns Fälle A ganzheitlich angucken, nicht nur juristisch. Was kommt am Ende raus? Was ist das beste Ergebnis für jemanden, der möglicherweise jetzt eine Reputationsgefährdung hat oder schon in seiner Reputation beschädigt ist? Sind es juristische Schritte oder sind es vielleicht sogar mediale Schritte? Geht man selber raus mit einer Geschichte? Steht man zu einer Sache öffentlich in einem Interview? Und in dieser Range beraten wir halt auch. Und deswegen ist das eben eigentlich nicht nüchtern. Aber sie fragt mich ja nochmal, ich komme gerade durch unser Gespräch auch immer mehr zu der Erkenntnis, was das vielleicht ist. Also insofern Chapeau. Vielleicht, weil wir das Ganze eben auch ein Stück weit nicht nur als Anwälte juristisch sachlich betrachten, sondern uns immer bewusst, dass wir kümmern uns in diesem Moment um Menschen und um menschliche Schicksale. Und also ich bewundere immer die Familienrechtlerinnen und Familienanwältinnen, die ich auch kenne, die ja jeden Tag auch mit schlimmsten Auseinandersetzungen, gerade wenn es um Kinder geht, wenn man selber Kinder hat, weiß man, da kriegst du ja, das geht ja bis ins Mark deiner Existenz. Nochmal anders als das, was wir machen. Also sie können das auch durchdicklen, auch ein Strafverteidiger, auch ein Erbrechtler. Im Grunde genommen müssen wir Anwälte oder wir Juristen doch jeden Tag versuchen, Interessen auszugleichen, richtige Lösungen zu finden. Und wenn wir, und ich glaube, eins meiner Erfolgsrezepte ist tatsächlich, dass ich auch diese Seite, diese menschliche Seite der Juristerei sehe und auch will.
Kann man das lernen oder braucht man auch ein Talent dazu?
Tja, ich glaube, man kann das ein Stück weit lernen, aber es gibt natürlich Charaktere, die sind erst einmal sehr nüchtern. Es gibt ja auch wirklich Top-Juristinnen und Juristen, die ich kenne ich auch, die gehen zum Lachen in Heizungskeller, sage ich immer. Es gibt aber auch Kolleginnen und Kollegen, die sind Frohnaturen. Also ich sag mal, das, was ich hier für mich jeden Tag mache und auch die Anforderung an, also ich erhebe selber an mich den Anspruch, in so einer Situation, wie gesagt, ich hatte es gerade jetzt wieder heute Nacht und heute Morgen, du hast jetzt einfach auch die Pflicht, diesen Menschen abzuholen, blöder Begriff, ich mag den eigentlich gar nicht so, und mitzunehmen, dass der einfach nicht komplett dir jetzt in so eine Depression verfällt oder weiß, dass das jetzt irgendwie sein Ende ist. Wie gesagt, ich schilder jetzt natürlich immer die absoluten Krisenlagen, die wir auch machen. Wir machen aber auch ganz normale Fälle, dass Leute sagen, ich möchte nicht, dass über meine Kinder berichtet wird. Könntest du bitte die Fotos verbieten? Da habe ich jetzt keinen weinenden Mandanten am Telefon, der sagt einfach, könntest du die bitte einfach jetzt wegbomben, diese Bilder, Punkt. So. Aber das ist vielleicht ein bisschen, ich glaube, man kann es ein bisschen lernen, aber man braucht, glaube ich, auch eine gewisse Freude an diesem Menschen helfen zu können. Ich muss das so empathisch sagen, ja.
Ich glaube, jeder, der jetzt zuhört, merkt schon, dass sie für Mandanten auch mal durchs Feuer gehen würden, wenn das notwendig ist.
Ja, klar.
Wie geht man denn aber dann eigentlich auch mit dem Gegenwind um, der zu bestimmten Fällen kommt und der sich dann ja vielleicht auch mal gegen Sie richtet?
Aber wenn Sie gegen mich, Sie glauben gar nicht, wie viele Anfeindungen ich in meinem Leben schon aushalten musste. Also schon allein, weil man erfolgreich ist, steht man ja unter dem Generalverdacht, ein Arschloch zu sein in Deutschland. Bei mir prallt das, also als ich junger Jurist war, hat mich das tatsächlich ganz schön aus der Bahn geworfen teilweise, während meine ersten spektakulären öffentlichen Fälle, wo dann auch über mich bissige oder böse Kommentare erfolgt sind, inzwischen prallt das bei mir nur noch ab. Also ich könnte es jetzt böse sagen, ich stehe fast jeden Tag in der Zeitung inzwischen und jeder dritte Artikel ist irgendwie kritisch, weil ich natürlich von den Medien nicht geliebt werde. Das muss ich Ihnen nicht erklären, warum Medien mich nicht mögen, weil ich ihr Konterpart bin in Deutschland mit ein paar anderen Kollegen. Wobei ich immer sage, die Pressefreiheit in Deutschland ist nicht gefährdet, weil ein paar Anwälte wagen, euch mal den Spiegel vorzuhalten und zu sagen, ihr habt Fehler gemacht. Auch das müsst ihr Journalisten auch mal aushalten. Wobei Journalisten gerade, die haben eine sehr begrenzte Fähigkeit, selbstkritisch zu sein, ist mir aufgefallen, aber anderes Thema. Wie gesagt, die Grundfragen, die wir zu entscheiden haben, sind immer andere, immer verschiedene.
Gab es da bestimmte Fälle, bei denen der Gegenwind besonders groß war oder dass Sie besonders in Erinnerung haben?
Naja, dass wir natürlich, also das waren ja gar nicht meine Fälle, wir haben in den vergangenen Jahren, also ich habe tatsächlich relativ viele Opfer von MeToo in MeToo-Fällen vertreten. Aber wir haben auch bekannte MeToo-Fälle auf Seiten der vermeintlichen betroffenen Männer betreut. Natürlich wurden wir massiv angefeindet. Aber wissen Sie, ich habe Bedrohungen aus dem linksradikalen Bereich, wenn ich MeToo-Fälle auf Seiten der Männer vertrete. Ich habe aber auch Bedrohungen, wenn ich gegen die AfD vorgehe, aus dem rechtsradikalen Bereich. Ich hatte, als ich Herrn Böhmermann gegen Herrn Erdogan vertreten habe, Bedrohungen aus einer ganz anderen Richtung, die ich jetzt hier nicht weiter vertiefen will. Ich habe regelmäßig auch Sicherheitsprüfungen einer persönlichen Gefährdungslage, ohne es jetzt hier zu vertiefen, weil sie sich einfach als Anwalt natürlich gerade in dem Bereich Politik, politische Öffentlichkeit, Medien, gerade wenn sie auf einer Seite eines Mandanten stehen, werden sie nicht immer gemocht und werden auch massiv angefeindet, selbstverständlich, dass ich, wie gesagt, dann auch von bestimmten Qualitätsmedien, aber auch Boulevardmedien, für die auch nicht selber nicht selten Staatsfeind Nummer 3 oder 1 bin, ist so. Damit lebe ich aber eigentlich ganz entspannt.
Und wie treffen Sie selbst die Entscheidung, ob Sie ein Mandat annehmen oder nicht? Oder gibt's, die AfD haben wir gerade schon gehört, werden generell abgelehnt.
Ja.
Aber gibt's da auch für Sie so einen eigenen Kodex, nach dem Sie da vorgehen?
Also wie gesagt, ich hatte neulich einen Auftritt mit Jan Böhmermann im Haus der Kulturen der Welt. Darüber wurde ja auch ein bisschen berichtet. Da habe ich mich mit ihm auf die Bühne gesetzt, 2 Stunden zum Thema Was darf Satire? Und da habe ich auch mal, übrigens auch aus dem Publikum wurde ich da teilweise angefeindet von Leuten, die mir bestimmte Mandate vorwerfen. Und da sogar die Taz jetzt geschrieben, also ihr habt offenbar den Rechtsstaat nicht verstanden. Man darf sich in diesem Land immer noch einen Anwalt nehmen und sich auch beraten lassen. Das ist noch erlaubt, wir sind noch nicht in China. Aber da bin ich manchmal wirklich nur noch konsterniert, auch gerade im linksaktivistischen Bereich, wie sehr, wenn man nicht ihre Auffassung vertritt, man da sofort Feind ist. Und wenn man dann wagt, als Anwalt jemand zu vertreten, der eine andere Meinung hat, ist man schon kurz vor der Verhaftung und dem Gulag. Aber das ist auch manchmal mangelnde Bildung, glaube ich, dass sie nicht wissen, wie ein Rechtsstaat funktioniert, nämlich durch Gewaltenteilung, und dass wir Anwälte einfach hier einen Job zu machen haben, der zu einem der wichtigsten Jobs in dieser Demokratie gehört, dass man nämlich Mandanten auch gegen den Staat und auch gegen Anwürfe verteidigen darf. Egal. Aber ja, wir haben auch, ich habe auch bestimmte Maxime, was ich nicht machen würde. Wohlgemerkt, bitte immer abgrenzen vom Strafverteidiger, der ja immer jemand vertritt, der im Zweifel erstmal beschuldigt ist, eine teilweise furchtbare Tat begangen zu haben. Ich versuche, jetzt kommt dieser Satz, der mir auch manchmal vorgeworfen wurde, jetzt auch gerade wieder in der Veranstaltung, ich versuche immer auf der richtigen Seite zu stehen. Was ist das? Achtung, auf der Seite, dessen Rechte meines Erachtens verletzt worden sind in einem Case. Also wenn ich der Auffassung bin, hier sind Rechte meines Mandanten verletzt worden, stehe ich an der Seite und vertrete nicht so gerne den Rechtsverletzer. Also in dem Fall sind es natürlich dann die Medien. Ne? So, deswegen habe ich mich früh entschieden, auf betroffenen Seite, das ist der Terminus technicus und Presserecht und Persönlichkeitsrecht, zu stehen. Aber ich lehne eigentlich regelmäßig Fälle ab, wo es um Vorwürfe geht, auch im Bereich der Verdachtsberichterstattung, die mit Kinderpornografie oder Ähnlichem zu tun haben. Damit möchte ich einfach aus grundsätzlichen Erwägungen nichts zu tun haben und habe auch Fälle abgelehnt, wo sehr bekannten Personen aus dem öffentlichen Leben solche Dinge vorgeworfen worden sind. Da kam man teilweise auf mich zu und da habe ich gesagt, das möchte ich nicht machen. Ich will damit, also das kann ich, ich möchte mich mit diesen Thematiken, weil ich das einfach, selbst wenn schon der Vorwurf im Raum ist, wohlgemerkt, Unschuldsvermutung, bin ich einer der größten Verfechter. Aber das möchte ich nicht machen. Ja, wenn es um Kinder geht, bin ich raus. Und auch wenn es um nicht nur AfD, wenn es eigentlich um ultrarechtes Gedankengut oder rechtsextremistische Dinge geht, bin ich nicht der Berater. Ansonsten vertrete ich Politiker der Grünen, der Linken, der SPD, der CDU, der CSU und bin selber nicht in der Partei. So.
Manchmal ist es ja gar nicht so leicht, auch so einen gewissen emotionalen Abstand zu halten. Das konnte man, glaube ich, auch schon raushören, wie eng das Mandantenverhältnis auch teilweise ist.
Klar.
Jetzt sind Sie ja super bekannt auch für Fälle, in denen Prominente eine Rolle spielen und so weiter. Aber es gibt ja auch viele Fälle, bei denen normale Menschen plötzlich in den Fokus der Öffentlichkeit geraten, sei es durch Unfallbeteiligung oder Ähnliches.
Mhm.
Gibt es dazu auch was zu sagen oder sind das auch Fälle, die Sie auch umtreiben?
Ja, natürlich. Also wir haben, ich sage ja immer, ich habe nicht Jura studiert, um nur die Schönen und Reichen zu vertreten. Wir haben in unserer Expertise, in unserem Rechtsbereich, kommen auch zu uns Mandanten, die bisher überhaupt nichts mit Medien zu tun hatten, sondern die durch einen persönlichen Schicksalsschlag in die Öffentlichkeit gezogen worden sind. Sei es, dass es einen Unfall gibt oder ein Tötungsdelikt im familiären Umfeld oder irgendwelche anderen Themen. Und diese Fälle sind natürlich für uns auch deswegen besonders interessant, weil wir solchen Menschen ja wirklich effektiv helfen können und wahrscheinlich wohl kaum, also ein solcher Mensch, der noch nie was mit Medien und Medienanwälten zu tun hat, Die gute Nachricht ist, die kommen tatsächlich, die finden uns. Das ist die gute Nachricht. Das hat wahrscheinlich dann auch schon mit der Bekanntheit des Namens zu tun. Die finden mich dann irgendwie. Und ich habe unlängst, der Fall ist auch durch die Medien gegangen, vor ein paar Monaten, eine Polizeibeamtin des einfachen oder mittleren Dienstes vertreten, die Gegenstand einer kompletten, wirklich furchtbaren Falschberichterstattung der Bild-Zeitung geworden ist, wo nichts stimmte. Und das hat mich sogar an diesen alten Roman von Heinrich Böll, Die verlorene Ehre der Katharina Blum, erinnert. Und wo wir tatsächlich also eine Polizeimeisterin aus einer geschlossenen Einheit gegen eine furchtbare, eklatant rechtswidrige Presseberichterstattung sehr erfolgreich vertreten haben. Die Frau hat ein sechsstelliges Schmerzensgeld bekommen, ist vollständig rehabilitiert. Aber das sind auch Fälle, wo ich wirklich mit Herzblut reingehe. Die könnte mich, um es klar zu sagen, wenn wir in dem Bereich hier uns schon offen als Juristen unterhalten und Anwälte, die könnte mich nach meinen Stundensätzen gar nicht bezahlen. Aber wir machen diese Fälle, weil ich weiß, ich kann dieser Frau jetzt helfen. Ich kann das für sie zu Ende bringen und ich kann es vor allen Dingen drehen. Und ich habe mich dann sogar gefragt, was wäre eigentlich passiert, wenn diese junge Frau zu irgendeinem normalen Anwalt in ihrer Straße, wo sie lebt, gegangen wäre, der sonst Mietrecht, Erbrecht, Straßenunfälle, Verkehrsunfälle macht. Ich glaube nicht, dass der geholfen worden wäre. Und ich saß dann tatsächlich hier und habe mir diesen Fall angehört und habe gesagt, das kann nicht wahr sein. Das ist wirklich der monströseste Fall, den ich je in meinem Leben hatte. Und es betraf eine ganz normale Polizeibeamtin, die bisher niemals irgendwo in der Öffentlichkeit war. Und wird wahrscheinlich bis an mein Berufsende eins der 5 All-Time-Greatest-Fälle gewesen sein, die ich gemacht habe.
Oh, bei 5 All-Time-Greatest-Fälle werde ich direkt hellhörig. Welche gehören denn da noch dazu? Gibt es so eine Top 5, Top 3?
Na, wie Sie wissen, den Fall konnte ich gerade erwähnen, weil ich damit sind wir bewusst mit der Mandantin nach außen gegangen, um auch die Methoden der Bild-Zeitung anzuprangern. Insofern kann ich darüber auch reden. Über den Fall wurde umfassend dieses Jahr auch schon berichtet. Die anderen All-Time-Greatests, die kann ich jetzt erstmal so nicht erwähnen, ohne die Mandanten vorher gefragt zu haben, weil ich tatsächlich meine Verschwiegenheitspflicht, die ja gesetzlich vorgeschrieben ist, sehr ernst nehme. Aber es waren natürlich immer Fälle, wo es massive Rechtsverletzungen gab, die auch sehr bekannt waren durch Medien oder auch nicht immer nur Medien, durch andere Umstände, wo dann es mir gelungen ist, die Mandanten erfolgreich zu vertreten. Es gibt ein paar Fälle, die sind auch öffentlich. Also wenn ich mich an einen Fall erinnere, die AfD wollte mal ihre politische Stiftung nach Gustav Stresemann benennen, den liberalen Politiker der Weimarer Republik, der ein Humanist war und Europäer. Und ich habe für die Familie Stresemann es gerichtlich untersagen können, dass dieses untersagt wird unter Gesichtspunkt, dass es eine Lebensbildverzerrung von Gustav Stresemann darstellen würde, wenn man die Stiftung der AfD nach ihm benennt und er das sicherlich zu Lebzeiten niemals geduldet hätte. Das sind so Fälle, da geht es auch wirklich dogmatisch um rein postmortales Persönlichkeitsrecht. Das ist eins meiner absoluten Steckenpferde, für die ich mich interessiere, wo ich übrigens gerade auch vor 2 Ausgaben den Leitaufsatz in einer NJW zu veröffentlicht habe, weil ich fordere ein postmortales Persönlichkeitsrecht, gerade in Zeiten von KI und Deepfake. Das war so ein Fall, wo ich wirklich sagte, da warst du absolut auf der richtigen Seite und hast auch das Ansehen dieses großartigen Politikers der Weimarer Republik schützen können, Jahrzehnte später, dass man ihn benutzt und für Dinge, die er sicherlich nicht geduldet hätte. Das sind so Fälle, die ich schon immer wieder, also nicht nur rechtsdogmatisch, sondern auch tatsächlich und auch politisch total wichtig und spannend für mich fand. Aber das, wissen Sie, das ist das Tolle an diesem Bereich, den ich hier mache. Es ist eigentlich kein Tag hier langweilig seit 30 Jahren. Das muss ich so sagen.
Das hört sich vielversprechend an, vor allem wenn man sich auch bei Ihnen in der Kanzlei bewerben wollen würde. Was ist denn so ein Tipp, den Sie jungen Juristen jetzt mit auf den Weg geben würden?
Also ich habe hier natürlich ein Team, also ich habe selber um mich herum ein Team von faktisch 3 Anwältinnen und Anwälten, die direkt mit mir im Team sind. Und wir sind wirklich ein Team, also wir sitzen jeden Tag hier zusammen bei mir in meiner Runde und wir besprechen alle Fälle, die jeder hier gerade macht, weil wir einen ständigen Know-how-Austausch brauchen. Ich brauche auch die jungen Kolleginnen und Kollegen, weil die nochmal anders an Dinge rangehen, zum Beispiel im Bereich Social Media sind die teilweise auch einfach besser als ich, weil sie es besser verstehen als ich. Weil ich verstehe nicht, warum Menschen ihr Essen posten auf Instagram. Ich kann es nicht nachvollziehen, aber die können es mir versuchen, manchmal zu erklären. Ich habe jetzt, ohne jetzt hier datenschutzrechtliche Probleme mit meinen Mitarbeitern, was meine Mitarbeiter angeht, aber ich habe hier Kollegen, die für mich arbeiten, die sind auch sehr junge, sehr gute, sehr, sehr gute Juristen aussehen. Sie haben auch erstmal gute Examina, klar. Das ist aber nicht unbedingt immer das Allerwichtigste. Aber ich brauche natürlich auch einfach Leute, die gute Juristen sind und Juristinnen. Also sie müssen sich schon für das hier alles interessieren, was wir hier machen. Also ich bin auch ein News-Junkie zum Beispiel. Ja? Also wenn sie sich nicht für Nachrichten, für Medien, für diese ganze Situation, was wir hier so öffentlich-rechtliche, diese ganzen Privatmedien, wenn sie sich dafür nicht tatsächlich interessieren, sondern andere Schwerpunkte in ihrem Leben sehen, sie müssen ein mediales Verständnis haben oder auch sich hier raufschaffen. Und ich habe zum Beispiel einen Kollegen hier, der ist wirklich Anfang 30 und der hat aber schon auch neben dem juristischen journalistisch gearbeitet und auch in relativ spektakulärer Funktion in einer Talkshow als Berater und Redakteur. Und das merke ich einfach jeden Tag in der Arbeit. Ich kann ihn fragen, wie siehst denn du das? Wollen wir mit einer Presseerklärung rausgehen? Wollen wir es überlassen? Wollen wir die mal? Und der hat eine Fähigkeit, auch mich zu briefen, wie er das einschätzt. Das ist schon erstaunlich. Deswegen, also ich schätze schon Kolleginnen und Kollegen, wenn sie hier bei uns anfangen, die auch mal über den Tellerrand geguckt haben. Also reine Subsumptionsautomaten kommen wir hier nicht weiter. Ich hatte hier Leute als junge Anwälte, die sind später hochdekorierte, anerkannte Rechtsprofessoren an Universitäten geworden. Aber die haben mir nach einem Monat gesagt, Anwalt, das ist einfach nichts für sie. Das ist nichts für sie. Das ist, du musst auch eben, das ist eben auch die Frage, will man das, kann man das? Du bist radikaler Interessenvertreter auf einer Seite. Das muss man einfach wissen. Und das heißt, und da muss man sich wirklich fast so diese Fähigkeit entwickeln, wirklich dann auch in diesen Tunnel zu gehen. Ich werde jetzt diese Interessen ausschließlich betreuen. Und das ist eben der diametrale Unterschied zum Richter, der beide Seiten abwägen muss und zu einem Ergebnis kommen muss. Also ein Staatsanwalt, der muss ja auch immer die Interessen des Beschuldigten vertreten. Wir im Zivil, wir machen ja letztlich nur Zivilrecht, wir in zivilprozessualen Auseinandersetzungen sind reine einseitige Interessenvertreter. Und darauf muss man Lust haben. Und deswegen, sie brauchen so ein, ich sage es nicht Killerinstinkt, aber sie brauchen diesen Kampfgeist. Wer hat das bessere Argument? Und natürlich ist es auch eine Frage des Ehrgeizes. Ich will diesen Fall gewinnen, weil ich auch nachweisen möchte, mir selbst und auch anderen, dass ich einfach die cooleren, besseren Argumente habe, dass ich einfach die Akte besser gefressen habe, dass ich diesen Fall besser verstanden habe und dass ich einfach besser plädieren kann. Also sie brauchen das Kompetitive, um es deutlich zu sagen.
Und Sie haben ja neben der anwaltlichen Tätigkeit noch eine zweite Leidenschaft, wenn man das so sagen kann, vielleicht sogar noch mehrere, ja. Aber es ist auf jeden Fall auch die Lehre. Sie engagieren sich stark auch in der Lehre. Was sind Ihre Beweggründe dafür? Und was macht diese Tätigkeit?
Ich mache seit 30 Jahren, es gibt glaube ich kein Jahr seit 1994, wo ich nicht im Hörsaal gestanden habe. In keinem Semester habe ich, also ich glaube, ich habe jedes Jahr gelesen. Erst 10 Jahre an der Humboldt-Uni habe ich Presse- und Persönlichkeitsrecht gelesen, dann noch als Lehrbeauftragter und dann seit 2011 war ich Honorarprofessor für Presse-, Persönlichkeits- und Medienrecht an der TU Dresden, dort an der juristischen Fakultät und bin es jetzt auch seit einigen Jahren, bin ich hier Honorarprofessor an der Universität Potsdam, wo wir sogar den eigenen Bereich Medienrecht, den eigenen Schwerpunkt, als eigenes Schwerpunktbereich, als eine der wenigen Unis in Deutschland aufgebaut haben, also wo sie ausschließlich im Medienrecht ihren Schwerpunkt erfüllen können. Warum mache ich das? Ich finde einfach, also mich hat Wissenschaft immer total interessiert, also rechtswissenschaftlich arbeiten. Ich schreibe auch nach wie vor 1 bis 2 wissenschaftliche Aufsätze pro Jahr. Also wie gesagt, gerade in der Neuen Juristischen Wochenschrift oder auch in unserem Hausblatt, das ist das Archiv für Presserecht im Heimansverlag. Und mir macht das zum einen Spaß, ein Rechtsproblem dogmatisch zu durchdringen und dazu auch mich wissenschaftlich zu publizieren. Das ist ja die schreibende Wissenschaft gewissermaßen. Aber ich bin auch einfach sehr gerne im Hörsaal und aus 2 Gründen. A, ich bin der Auffassung, wenn man schon mal dieses Privileg hatte, an einer Universität umsonst Jura studieren zu können und damit später sein Brot zu verdienen, hast du die Pflicht, das ein bisschen zurückzugeben. Das Know-how, was du jetzt auch hast. Und ich glaube auch, jetzt mal aus meiner Sicht, was kann ich geben an der Uni? Ich habe ja durch meinen Beruf die Fähigkeit und das Privileg, denen sagen zu können, halte dieses Studium durch. Es ist ein harter Weg, 2 Staatsexamen. Das wissen wir alle, die es hinter sich haben. Das sind auch ganz viele Krisen. Du gehst durch viele Täler und musst dich immer wieder motivieren, es durchzuziehen. Das wissen wir alle, die wir das hinter uns haben. Jura ist ja auch immer noch so eine Herrschaftswissenschaft, wo diese Staatsexamina fast kafkaeske Züge annehmen teilweise. Und ich versuche ihnen zu vermitteln, haltet das durch, weil es eben einfach einer der großartigsten Möglichkeiten ist, später beruflich tätig zu werden, wenn man diese Ausbildung durchlitten und durch auch geschafft hat. Ja, nutzt aber auch das rechtswissenschaftliche Studium und auch vor allen Dingen das Referendariat, das alles aufzusaugen wie ein Schwamm, weil es ist einfach auch alles sehr, sehr spannend. Nutzt die Möglichkeiten auch des Seminars, wissenschaftlich zu arbeiten. Also das möchte ich Ihnen geben und auch Sie begeistern eigentlich für unseren Bereich. Und das gelingt mir, glaube ich, auch. Ich hab jetzt irgendwie 120 Studenten im Hörsaal in einem Schwerpunktbereich.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Kriegt man in Ihren Vorlesungen überhaupt einen Platz oder platzen die aus alten Nähten?
Also im Augenblick ist der Hörsaal komplett überfüllt. Wir müssen den Hörsaal jetzt wechseln, weil ich hatte jetzt die erste Vorlesung am Dienstag. Da waren wir, glaube ich, 80 Leute. Und ich habe dem Dekan gesagt, das kriegst du ja Corona, wenn du da jetzt, das ist ein großer Seminarraum, aber die mussten die Stühle holen. Und also wir versuchen jetzt in einen großen Hörsaal zu wechseln, aber versuchen Sie mal einen Hörsaal zu wechseln im laufenden Semester. Das ist fast unmöglich in so einer Universitätsverwaltung, aber ich werde es schaffen. Und das andere ist, was ich immer auch total spannend fand, ich kriege hier auch ganz viel zurück, weil ich verstehe diese jeweiligen, es sind ja schon Jahrzehnte, die ich das mache, jeweiligen Generationen. Ich verstehe jetzt auch diese Gen Z. Ich verstehe die total. Ich verstehe auch, warum die andere Dinge anders sehen als wir, als Babyboomer-Generation, wo es schon sehr um Leistung und Erfolg und nach vorne und der Beste sein ging. Warum die Gen Z, da gibt es auch viele, die noch immer noch so denken, aber es gibt ganz viele auch, die auch sagen, bringt es überhaupt was, wenn ich jetzt nur arbeite oder nur um erfolgreich zu sein, was sind eigentlich meine Möglichkeiten, was zu rocken später? Und deswegen ist es für mich auch ganz wichtig, nicht nur für meine Arbeit, sondern auch für mein ganzes Verständnis von Gesellschaft und als Soon-Politikon, wie der Grieche sagt, diese jeweils jungen Leute zu verstehen, warum sie was machen. Zum Beispiel auch, ich habe schon vor 20 Jahren gefragt, wieso seid ihr bei StudiVZ, warum stellt ihr eure privaten Daten ins Netz? Wir haben doch damals in den 80ern gegen die Volkszählung demonstriert und dann wurde das informationelle Selbstbestimmungsrecht geschaffen. Also deswegen, das ist keine Einbahnstraße für mich, sondern ich kriege da was zurück. Und ich rekrutiere ganz ehrlich natürlich auch Top-Leute, die ich in der Uni bei mir durchlaufen habe, auch später dann irgendwann auch für mein Team hier. Ich habe also einige frühere Studentinnen und Studenten arbeiten heute für mich.
Also große Chance, auch in Ihre Vorlesungen zu kommen.
Ja, also die Vorlesungen sind frei und Universitäten sind frei. Es gibt keinen, wie gesagt, wir haben tatsächlich, die saßen jetzt wirklich auf den Fensterbänken neulich. Was ich ja auch toll finde, das zeigt, dass das irgendwie ganz gut ankommt.
Aber vielleicht bald im größeren Vorlesungssaal, Hörsaal.
Ja.
Eine letzte Frage habe ich noch. Wenn ich aktuell mit Juristen spreche, gibt es ein großes Trendthema und das ist KI. Jetzt, nachdem ich Ihnen zugehört habe, fühlt es sich für mich so an, als spielt in diesem Bereich, in dem Sie tätig sind, die menschliche Intelligenz eine wahnsinnig große Rolle neben der juristischen.
Absolut.
Ist Ihr Bereich weniger KI gefährdet oder weniger gefährdet, von KI ersetzt zu werden als andere?
Unbedingt, weil bei uns gibt es einfach den menschlichen Faktor. Sie brauchen den emotionalen menschlichen Faktor, sie brauchen die Empathie, das kann KI nicht. Ja, und ich habe inzwischen das Phänomen, dass ich jetzt Mandanten und Mandantinnen habe, das ist aber erst seit ein paar Monaten wirklich, und bin da auch ganz kurz pisst, ehrlich gesagt, wenn ich den Begriff mal so benutzen kann, etwas umgangssprachlich. Die schicken mir dann tatsächlich, hallo Herr Scherz, ich habe schon mal mit KI eine Abmahnung vorbereitet und schicken mir dann tatsächlich eine Empfehlung, was Sie jetzt machen würden an meiner Stelle. Und dann habe ich dann auch relativ klare Worte dazu. Und das sage ich Ihnen jetzt schon, Sie können das nicht gebrauchen. Sie können, wenn Sie mit KI versuchen, in meinem Bereich einen Schriftsatz zu machen oder, weil jeder Fall ist ja da komplett anders. Und das ist, glaube ich, anders als im Baurecht, wenn es um Abstandsflächen geht oder im Mietrecht, wenn es um Mietminderung geht oder um Fluggastrecht. So, ich sehe das nicht, aber ich kann natürlich nicht versprechen oder auch voraussehen, das ist die richtige Antwort, ob sich das ändern wird, weil KI wird sich ja unfassbar weiterentwickeln und vielleicht kann KI sich irgendwann auch irgendwie in diese ganzen Empathiethemen reinfräsen. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es ehrlich gesagt nicht, weil irgendwo muss der Mensch ja noch das Wichtigste, was ich ja sage, halt, der Mensch hat keine Lobby, der Mensch ist das Maß aller Dinge und nicht die KI. Und der Mensch sollte auch immer noch sich unterscheiden von künstlicher Intelligenz und tut es ja auch glücklicherweise.
Das waren schon die perfekten Abschlussworte, finde ich. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, Professor Scherz. Gerne. Ich bin sicher, wenn Sie jetzt auf Ihr Handy gucken, hat in der Zwischenzeit schon wieder jemand angerufen, der dringend Ihre Hilfe braucht.
Ich habe es bewusst ausgemacht, damit es nicht ständig klingelt, während wir sprechen. Ja.
werden sich Ihre Mandanten umso mehr freuen, wenn Sie jetzt einen Rückruf von Ihnen erhalten. Ich bin auf jeden Fall sehr dankbar für das Gespräch. Ich habe sehr viel daraus mitgenommen.
Toll.
Und
hat
mich sehr gefreut.
Ebenso. Danke dafür.
Vielen Dank.
Das war Christian Scherz. Wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere ihn und hinterlass uns eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Es dauert nur 2 Sekunden und hilft uns enorm, um noch mehr Juristinnen und Juristen auf ihn aufmerksam zu machen. Du möchtest bestimmte Gäste im Podcast hören oder möchtest Feedback geben? Dann melde dich bei uns oder folge dem Link, den wir euch in den Shownotes verlinkt haben.